Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Nummer 42. Ich spreche heute mit einem echten Hedonisten und es ist Benedikt Elsner. Los geht's. Hallo Benedikt.
Hallo Dennis.
Die meisten Leute denken jetzt, du erzählst mir gleich, warum du gerne nackt bist, aber dann haben sie nicht richtig zugehört.
Das war so unangenehm gerade mitten. Du erzählst es und ich krieg voll den Lachanfall und stehe hier, sitze hier.
Benedikt Elsner ist zu Gast. Surprise, surprise. Die meisten Leute schalten jetzt aus, weil sie denken, ach scheiße, Situation Room.
Danke, danke, toll. Du weißt, deine Fans und Follower zu begeistern.
Richtig, so ist es nämlich. Nein, Benedikt Elsner ist heute zu Gast. Und zwar, liebe Leute, ihr werdet heute eine ganz reguläre Folge von Immer Sommer bekommen. Denn Benedikt Elsner hat auch ein normales Leben neben seinem Podcaster-Live. Und du bist gerade in town. Herzlich willkommen im schönen Weather on the Ruhr.
Und wir, sagt man das so? Okay, cool.
Ja. Nur die Coolen. Und wir nehmen eine Folge auf und zwar Hedonismus ist das Fachwort für das, was wir uns heute vornehmen wollen. Eigentlich stimmt das gar nicht, aber es klingt ein bisschen cooler. Und es ist natürlich auch ein bisschen, ja, vielleicht noch so überraschender. Wir entfalten das jetzt in der Folge, aber es passt auf jeden Fall zu dir, denn wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was, ich würde sagen, uns auch irgendwie vereint und zusammenbringt. Du bist aber auf jeden Fall, wenn ich eins sagen kann, ein echter Genussmensch und darüber wollen wir heute sprechen.
Sehr cool.
Und trotzdem könnte ich die Leute heute mal richtig ausgiebig kennenlernen, denn der Fokus liegt heute nicht auf unserem Bund, nicht auf unserer Kirche und auch nicht so sehr auf mir, sondern es geht heute um dich und dein Leben.
Ah, großartig, und, toll.
Ich bohre so richtig tief für euch ein.
Schön. Wie so ein Schweizer Käse.
Bitte. Richtig, ja, toll. Genau. Apropos Käse. Wir wollen heute gemeinsam, das ist ja immer der Einstieg bei einer regulären Folge, ne, Benedikt, das Lieblingsgetränk im Sommer von uns beiden ist eindeutig
Aperölchen.
Aperölchen. Ich wollte sagen Vino.
Ja.
It is wine o'clock. Und der liebe Benedikt hat was super Tolles mitgebracht, weil er hat gesagt, ich bringe das Lieblingsgetränk im Sommer zur Folge Nummer 42 mit. Und was hast du mitgebracht?
Ja, surprise, surprise.
Ihr könnt schon den Flaschenöffner haben.
Ja, ich gehe mal wieder näher ran.
Den 7,50 € Flaschenöffner.
Ja, Mensch, du, toll.
Ja.
Surprise, surprise, ich habe ganz zufällig Wein mitgebracht. Weil ich dachte mir, wenn wir eine Folge über Genuss machen, Hedonismus pur, wenn man so will, dann bringe ich, das war ein geiler Sound, hoffentlich hört man das. Und jetzt.
Ja, hört man.
Plopp. Deswegen dachte ich mir, ich bringe ein Vino mit. Mhm. Und ja, ich kann auch was zu einem Wein erzählen. Aber ich gieße dir erstmal was ein.
Mhm. Das und klingt jetzt sehr komisch auf meinen Ohren, aber es sieht super aus.
Ja. Das ist ein Riesling von der Mosel. Ich trinke sehr gerne Riesling.
Oh, der riecht schon gut.
Donald, du hast das Ding noch nicht mal an der Nase und
ja,
das riechst du schon.
Schon. Feine Nase, ne? Ich hatte auch noch kein Corona.
Feines Näschen. Nein?
Nee.
Oh. Wie ist das so, wenn man nicht dazugehört?
Es ist wirklich krass. Es ist wirklich so. Wenn Leute dann fragen, hattest du denn schon Corona? Und du sagst dann, nö. Dann immer so, ah.
Ah. Du bist anders.
Du weißt also nicht. Naja, okay. Also, ja.
Genau, ein Riesling mitgebracht und oh, das riecht
toll, wirklich.
Ja, und daran möchte ich ein bisschen heute was erzählen. Jetzt nicht nur, also es ist auch schön zu trinken, aber ein bisschen was Thema Genuss und was das für mich bedeutet. Und auch innerlich habe ich gedacht, kann man auch an dem Wein gut erklären.
Sehr gut.
Cheers. Jetzt sage ich erstmal Prost. Stößchen.
Jawohl. Boah. Oh, der Benedikt, der bringt wirklich Weine mit, die sind geil. Das ist immer das Krasse, weil ich habe schon öfters drüber gescherzt, auch in dem in der Sparte Situation Room von Immer Sommer, dass du so ein kleiner Hobby-Sommelier bist und wahrscheinlich könntest
Hobby-Alkoholiker, ja.
könntest du es wahrscheinlich auch ziemlich gut faken, so, weil du einfach super viel weißt, weil du auch, das weiß ich zumindest, Weinzeitschriften abonnierst und sie ernsthaft liest. Also sie liegen bei dir nicht nur auf dem Couchtisch, falls mal jemand zu Gast kommt. Genau, und du bist einfach sehr begeistert davon und dann gehst du mal eben kurz in den Keller und bringst einen Wein hoch. Und ich weiß noch, als ich bei dir war, weißt du noch?
Weiß ich noch.
Da haben wir zusammengesessen und dann haben wir irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Weine getrunken.
Mhm.
Und bei jedem habe ich gedacht, krass, kann nicht sein, dass du nur so gute Weine hast. Aber hasse, du bist einfach ein echter Kenner. Und der ist auch richtig lecker.
Also jetzt mal kurz muss ich einsteigen, weil das ist auch irgendwie so der Wortreichtum in bestimmten Bereichen, den würde ich jetzt gerne hören. Was gefällt dir an dem Wein?
Er ist ein bisschen, also er ist, das ist ein Halbtrockener, ne?
Ja, das hast du richtig erkannt.
Und er ist, das mag ich gerne. Ich mag zum Beispiel auch momentan, würde ich mal sagen, Rosé. Und ich, er ist irgendwie so leicht und fruchtig. Mhm. Und das hat eine gute Mischung. Es ist nicht zu süß. Und ich mag, dass er so eine Sommerassoziation auslöst bei mir. Also, dass man wirklich so denkt, ah, cool. Dadurch, dass er ein bisschen kühl ist, macht es halt auch so ein bisschen so ein erfrischendes Gefühl. Erfrischend finde ich auch ein schönes Wort für diesen Wein. Ja.
Schön.
Ja.
Ja, es ist 13 Uhr am Tag und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt hier sitze und sage, oh, guck mal, ein gereifter Rotwein, dann sitzen wir beide hier. Wir freuen uns, dass wir was Teures, Trockenes trinken, aber keiner kann das so genießen. Mhm. Und wenn wir über Genuss reden, dann muss man auch das, was man trinkt, zu dem Moment und der Phase genießen. Ich weiß, einige werden jetzt denken, oh, der Elsner, der trinkt auch nur trocken, weil man das schnell verbindet mit Weinkenner trinken nur trocken.
Ja, ja, richtig.
Stimmt aber gar nicht. Also das werde ich hoffentlich noch heute entkräften
können. Ich bin auch in meinem Unwissen tatsächlich jemand, der mittlerweile einfach Leuten sagt, naja, also trocken, halbtrocken, das ist für mich auch gar nicht so die Kategorie, sondern ein fruchtiger, trockener Rotwein ist zum Beispiel auch sehr lecker für Leute, die eher so halbtrocken mögen. Also da würde ich mal gar nicht so mich festlegen.
Und Nerdwissen, oft werden gerade so Weine wie Primitivo, was wahrscheinlich die meisten unserer HörerInnen was gehört. Ich habe das erste Mal richtig gegendert hier im Podcast.
Hey, wow.
Ich übe das jetzt gerade ein, sorry. genau, das die meisten kennen werden. Und die meisten Primitivos, die hier in Deutschland verkauft werden, sind auf dem Papier gar nicht richtig trocken. Die Leute, die sie trinken, denken immer, ich trinke nur trockenen Rotwein. Mhm. Das ist halt das Gute. Nee, die sind so hohen Fruchtzuckeranteil, dass sie tatsächlich noch gerade so nach italienischem Recht trocken sind, aber nach deutschem Recht eigentlich halbtrocken wären.
Aha.
Aber in der EU ist das Weinrecht entscheidend aus dem Land.
Überall diese Gesetze.
Ja, ein bisschen EU-Bashing.
Also, wir fangen mal an, Benedikt, dich kurz vorzustellen. Das ist jetzt die Chance, ne, dass die Leute mal mehr erfahren. Wir haben das auch schon mal gemacht, weiß ich, in der Situation Room Folge. Aber ich habe noch mal kurz überlegt, was dich ausmacht. Du bist passend zur Folge ein Genießer. Nein, stopp, ich muss noch sagen, ich habe natürlich auch noch was hier beigetragen zu diesem Ding. Das steht vor uns, es liegt uns auch in der Nase, vor allem hier, er liegt uns schwer in der Nase. Mhm. Es steht eine kleine Käseplatte da. Ich bin heute Morgen kurz Käse kaufen gewesen und es ist sehr interessant, weil einen Käse habe ich gekauft, ich weiß nicht, ob der schmeckt, aber hier ist Rote Hexe. Und
Rote
Hexe habe ich einfach mal eingekauft. Ne? Vielleicht ist es auch ein richtig schlechter Käse, weiß ich nicht.
Weil er Hexe ist.
Dann war er teuer. Ja. Genau, ansonsten einer meiner Lieblings-Weichkäse, ich sage ihn einfach mal, Saint-Albré, riecht richtig furchtbar, schmeckt richtig geil. Genau, und den Rest.
Daneben tippe ich jetzt mal so ein Old Amsterdamer.
Old Amsterdam, korrekterweise hast du es erkannt. Das ist ja hier, das kannst du ja noch am Ding sehen. Aber es ist ein Old Amsterdam.
Ja, okay. Und dann so ein Bergkäse mit so ein bisschen Blüten dran.
Genau, so ein
Heubodenkäse.
Irgendwas. Hellheuboden. Genau. Ja, und die Rote Hexe müssen wir probieren. Also greif gerne zu. Mhm. Ich fange mal an und beschreibe dich. Du bist nämlich ausgebildeter Theologe und Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, KDÖR. Du bist aber auch Landesjugend, ich sag jetzt mal Pfarrer, damit es hier ein bisschen spannender klingt, weil du im Gemeindejugendwert arbeitest, der überregionalen Jugend- und Kinder- und Jugendarbeit unseres Bundes. Mhm. Im schönen Landesverband.
Jetzt bin ich dran, okay, ja. NOS.
NOS, ich möchte es immer nicht falsch sagen, genau. NOS, gut.
Soll ich sagen, wofür das steht?
Bitte.
Niedersachsen, Ostwestfalen, Sachsen-Anhalt.
Siehste, ich glaube, da hätte ich mich schon verzwirbelt. Dann, darf man nicht vergessen, bist du PolitikerInnen-Sohn.
Shoutout an Mama Elsner, ja.
Und jetzt probiert ihr die Hexe.
Und ich schneide vor allem für dich, guck mal, ganz brüderlich an.
Zusammen.
Ja. Das finde ich toll, dass dieser Podcast jetzt daraus bestehen wird. Aber lecker, Mensch.
Aber ja.
Ja, ist lecker.
Unterschiedlich. Doch. Die Rote Hexe kann was. Ist ein
bisschen
schwierig für meine evangelikalen ZuhörerInnen jetzt gerade, aber.
Die Rote Hexe, Mensch, eine ganz tolle. Die
Rote Hexe macht eine ganz tolle Wirkung in meinem Leben. Ja, also. Dann bist du jemand. Also PolitikerInnen-Sohn darf man einfach nicht vergessen, weil da habe ich jetzt auch eine spezielle Beziehung zu. Denn, was wir vielleicht jetzt schon mal verraten können, sollten wir eigentlich erst im Situation Room. Ich habe eine Einladung bekommen. Es wird sie geben. Es wird sie geben, die Folge, wo ich im Garten deiner Mutter sitze. Gab es schon?
Deine Eltern, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber
deine Eltern, okay. Ja gut, dein Vater ist auch dabei.
Der ist auch dabei.
First Man of...
First Gentleman of Edith.
Genau. Gibt schon Planungen, wenn ich komme, was ist, wie es weitergeht dann?
Ja, wir sind noch, in den Überlegungen, ob es auf der auf der Westterrasse stattfindet oder oder im Norden. Tatsächlich gibt es meine Eltern zwei Terrassen, um mit der Sonne wandern zu können.
Oh ja.
Und die Westterrasse ist das, wo ich Ostersonntag im Prinzip nichts anderes gemacht habe, als draußen gesessen, die Sonne genossen und mit meinem Papa und meinem Schwager gequatscht. Mhm. Ja, das ist noch nicht ganz geklärt, aber was ich dir jetzt schon sagen kann, es wird gegrillt. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird richtig herrlich.
Sehr gut. Ich habe mir hier einen anderen Käse angestellt. Ich glaube, da kann man die Schale mitessen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich probiere es jetzt einfach.
Ja, kann man, glaube ich, mitessen.
Auch einfach. Okay. Ja.
Dann schneide ich mir auch mal ein Stückchen hier ab.
Diese Käsesorte liebe ich nämlich sehr. Das ist dieses Heuding. Ich freue mich da auch drauf. Also, liebe Grüße.
Ja.
An Mama Elsner und Papa Elsner.
Ja.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Und wir können das dann gerne
auch. Krass. Aber Rosmarin in der Rinde. Merkst du sofort? Ja.
Krass. Lecker, ne? Mhm. Ich liebe diesen Käse. Wir können das dann direkt auch mal festmachen bei meinen Eltern, weil Stichwort Aperölchen, ich werde morgen am Muttertag bei meiner Mama im Garten sitzen und kann das dann direkt mal klar machen. Hm. Und da können wir eine Folge aufnehmen, weil die haben nämlich jetzt seit letztem Jahr einen Pool, meine Eltern.
Das hast du in der letzten Folge schon groß
erzählt.
Hast du auch erzählt, dass so. Du...
Und der ist wieder sauber, Benedikt.
So, okay, das hast du nicht erzählt. Geklort. Großartig.
Das heißt, ab jetzt können wir da auch einfach mal eine Folge aufnehmen.
Ah, Bombe.
Ja. Okay, und mit vollem Mund möchte ich noch sagen, natürlich darf ich nicht vergessen, dass du ich habe gerade aufs Mikro geklopft. Hallo, dass du Verhandlungsleiter bist, in dem Sinne ja auch jetzt zu einem echten Situation Room gehörst, ne? Und wir können es auch ankündigen, wir haben es ja festgemacht, wir geben alles, dass es eine Folge
auf dem Bundesrat,
gibt. Ich weiß noch nicht, wie du das schaffst, ja?
Ich werde das schaffen.
Weil jedes Mal, wenn wir drüber reden, es ist so ein bisschen gerade Situation Room, dann hören wir sofort auf damit, aber es ist auch ein bisschen lustig, weil ich werde dieses Jahr auf dem Bundesrat einen sehr wichtigen Job haben. Oh,
ja. Mhm. Was denn?
Ich bin zuständig für die Lounges.
Das ist aber auch geil. Das ist abends der Ort der Begegnung. Das ist für mich ein Herzstück dieser ganzen Veranstaltung.
Ich habe auch schon einen Plan gemacht. So. Und,
wo die kleinen Salzbrezeln stehen.
Richtig.
Ja, toll.
Und das ist mein Job hinterher. Insofern, ne, vielleicht machen wir auch eine kleine Grillreaktion, bauen das einfach in der Mitte auf und die können alle mit dabei
sein. Schön, ja, toll.
Mal schauen.
Ja.
Okay, Schluss jetzt damit. Zurück zu dir. Also, erzähl mal tatsächlich, was machst du sonst noch so? Ich weiß, dass du auch gerne kochst. Ne? Man kann, wenn man dir per Social Media folgt, auch sehen, du hast schon das ein oder andere Brot gebacken. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber was hast du sonst noch für Leidenschaften, Hobbys und so?
Okay. Also ich war jetzt ein bisschen auf tatsächlich auf Genuss aus. Aber ich sage kurz zwei Dinge, die ich sonst auch so gerne mache. Ich weiß nicht, das hat vielleicht keiner mitbekommen, aber ich bin gerade einen Halbmarathon gelaufen.
Wirklich?
Ja, ich bin so ein zurückhaltender
Typ. Wo du aber wirklich drauf stolz sein kannst, finde ich.
Danke, danke. Ja. Das war auch richtig, richtig toll. Also das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Und du hast da richtig diszipliniert für trainiert, ne?
Man hätte noch mehr rausholen können, aber ich bin jetzt schon angemeldet für nächstes Jahr. Das wird jetzt auf jeden Fall.
Oh nein, hast du in dieser Euphorie dich direkt angemeldet?
Ich fand es wirklich großartig. Ich finde es wirklich cool und mir ging es auch am nächsten Tag nicht schlecht. Wenn man gut trainiert ist, sitzt man da nicht, wie man sich das vorstellt, irgendwie drei Tage irgendwie mit Muskelkater rum, sondern ging alles super. Wirklich. Ja. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich reise sehr gerne.
Lieblingsland?
Lieblingsland? Oh, da bin ich so. Ich glaube mittlerweile sogar Frankreich. Also früher hätte ich gesagt Italien, aber so jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, so, das hat für mich auch viel mit Genuss zu tun, dass ich in Frankreich so.
Ja, gut.
An der Bucht von Arcachon, frische Austern knacken, dazu ein Gläschen Champagner mit Blick auf den Hafen.
Na klar, ja.
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es nicht?
Ja, aber sowas feiere ich. Das, ja. Es gibt sowieso kaum.
Was gibt dir das?
Es gibt kaum etwas, was ich nicht mag, muss ich zugeben. Außer so ganz weirde Sachen wie Nutella oder Honig.
Mhm. Mm. Du magst kein Nutella?
Nee.
Der?
Aber halt Austern, wenn es dir hilft.
Benedikt, du musst hier auch mal ein bisschen andere Leute mit reinholen. Ja, jetzt denken die, ach, der Typ isst nur Austern, Käse, lebt in Frankreich. Was mag er nicht? Nutella.
Ich mag alles, was der Pöbel.
Ja, so hört es sich ein bisschen an. Aber okay, ist ja in Ordnung. Manche Leute mögen einfach kein Nutella. Ich mag zum Beispiel kein Vanilleeis. Da denken auch immer alle, ah krass.
Okay, ich mag so ganz viele Variationen. Also Schokoeis mag ich nicht oder Schokosoufflé oder diese ganzen Schokopudding. Das finde ich immer alles. Auch nicht. Hm. Aber egal. Liebe
Grüße an unseren Abendgast, Abendhost heute Abend.
Also alles in Ordnung. Ich bin doch nicht so auf dem süßen Zahn. Genau, aber ich reise sehr gerne. Ich mag Menschen unglaublich gerne. Das ist mir jetzt noch in die Tage aufgefallen. Ich war auf einer Fortbildung und ich finde es einfach schön, mit Menschen so zusammen zu sitzen, zu quatschen, Zeit zu verbringen. Ja, auch nicht mit allen Menschen, aber mit vielen Menschen. Mhm. Das mag ich schon echt sehr. Und ich würde vielleicht noch sagen, dass ich, je älter ich werde, das ist wirklich etwas, was ich so bemerke, schon Natur um mich herum schon sehr genießen kann. Also hat auch was damit zu tun mit Genuss, aber so wandern gehen oder irgendwie in der Natur oder draußen sein, das gibt mir viel. Das merke ich, dass mir das gut tut. Also ganz oft gehe ich einfach morgens, obwohl ich irgendwie 20 Minuten zu Fuß bin, oder schön durch die Allenriede und gehe so zur Arbeit, weil ich das toll finde. Also es gibt mir was.
Ist krass, ne? Hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, ich weiß noch, wie ich meine Eltern mit all meiner schlechten Laune versorgt habe, wenn sie mich zum Spazierengehen aufmuntern wollten, weil ich so gedacht habe, das werde ich nie geil finden. Yeah. Never ever. Yeah. Und mittlerweile, wenn jemand sagt, wollen wir eine Runde spazieren gehen, dann ist es so ein bisschen wie, ja klar, soll man einen Kaffee mitnehmen?
Und wenn es dann auch schön ist irgendwo, bin ich immer so, ach ja.
Ja.
Also,
naja, so ist es halt. Also, liebe Grüße an alle 16-Jährigen, es wird besser.
Und kleiner Funfact über mich, ich bin nicht nur Theologe und Pastor, sondern, jetzt haben wir was Neues, ich bin auch gelernter Kaufmann.
Oh.
Ja, jetzt hast du selber was gelernt. Schon? Weiß ich nicht, aber du guckst gerade so, als wüsstest du es nicht.
Ich wusste es wirklich nicht.
Ich bin gelernter Kaufmann.
Gelernter Kaufmann. Hast du ganz mal was klassisch verkauft oder was hast du nur gelernt?
Ich habe auch mal was verkauft.
Was hast du denn verkauft?
Ich habe in der Spedition gelernt und und tatsächlich Dienstleistungen, wenn man so will, bring mal eine Palette Schoko-Cookies irgendwie nach Belgien oder sowas. Das habe ich gemacht.
Okay. Der Kreis wäre jetzt geschlossen gewesen, wenn du Nutella tatsächlich verschickt oder eine andere Nuss-Nougat-Creme verschickt hättest. Aber gut.
Nee, habe ich
nicht. Hast du nicht?
Nee.
Kaufmann. Ja, interessant. Interessant. Das Profil, guck mal, da lernt man sich immer noch kennen, ne? Aber das finde ich auch das Schöne an Menschen und vor allem das Schöne am Podcast machen. So, wir wollen uns heute, wir haben es schon ein bisschen angeteasert und es passiert hier schon die ganze Zeit. Wir haben schon gesagt, es soll heute um das Thema Genuss gehen und ich bin selber sehr gespannt, freue mich tatsächlich auch auf all eure, liebe ZuhörerInnen, Kommentare und so, weil ich mich wirklich frage, ist das ein spannendes Thema? Das war so das Erste, was ich gedacht habe. Und dann habe ich geguckt, naja, für Christen, für Theologen, Akademiker auf jeden Fall, denn nicht umsonst gibt es dieses Wort Hedonismus, es ist eine Auseinandersetzung, gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Und dann hast du aber gesagt, ich finde es auch spannend, weil du hast da ganz viele positive Zugänge zu und hast aber auch so einen Eindruck, dass es in der Kirche, in der wir sind, vielleicht auch in der Tradition, in der wir stecken, eben auch kein leichtes Thema ist. So, ne?
Ja, ich fange mal bei so zwei Begegnungen, die für mich ganz prägend waren. Der wird übrigens jetzt mit Luft und Wärme ein bisschen besser. Der Wein nimmt gerade noch mal an Aromen zu, vor allem in der Nase.
Crazy.
Ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen und war sehr gerne bei meiner Großmutter. Mhm. Und meine Großmutter, die musste nach dem Krieg auch fliehen und das ist auch alles eine schwierige Phase gewesen, all das gehört dazu. Aber was ihr immer sehr viel Freude gemacht hat, was sie wirklich gut konnte, war Kochen. Achso, das ist heute, ist nicht ganz Ostpreußen, aber so also Ostpreußen ist für die meisten jetzt ein Begriff, wenn ich jetzt sage, irgendwie Ziegenhals, Schlesien, dann werden die es die nächsten wissen. Genau. Und die konnte fantastisch kochen. Und ich fand das schon als kleiner Junge ganz, ganz toll, mit ihr Zeit in der Küche zu verbringen und diese tollen Dinge wie Klöße oder Kartoffelsalat oder einfach Würstchen. Also ich kenne kaum Kinder, die keine Bockwurst mögen oder sowas.
Yeah.
Also das zu feiern und diese und diese Aromen und das Geschehen, was da auch drumherum geschieht, das kann ich heute erst sagen, aber das auch zu feiern, so Walderdbeeren. Hast du schon mal Walderdbeeren gegessen? Wilde
ja,
Erdbeeren?
Also ja, habe ich.
Das ist doch ein Knaller. Und solche Geschichten verbinde ich ganz stark mit meiner Großmutter, die dafür gesorgt hat, dass, finde ich, neben meinen Eltern natürlich, so diese Freude beim Essen rüberkommt. Und dieser Moment, wenn wir alle am Tisch sitzen und es gibt was Schönes zu essen und man hat Gemeinschaft, das hat für mich, je älter ich werde, nicht nur irgendwie, es gibt jetzt Essen, sondern es hat auch etwas von dem, was für mich auch was mit dem Glauben zu tun hat, dass wir Tischgemeinschaft haben, dass wir Abendmahl feiern, dass wir sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das,
ja.
Das hat sich tatsächlich wirklich damit verbunden. Und das verbinde ich ganz stark mit meiner Großmutter und erste große Erfahrung irgendwie in der Küche. Und dann wurde ich halt irgendwann Christ. Und wir hatten damals, also ich komme aus einem evangelikal frommen Background irgendwie da in der Phase. Und da war das ganz krass.
Sag mal eben, was heißt das für dich, wenn du sagst, ich wurde Christ?
Ach so, ja, ich komme jetzt nicht aus einem frommen Haushalt oder irgendwie freikirchlich oder besonders geprägt, sondern so, kann ich ja, glaube ich, erzählen, mein Vater, der ist schon früher im Gottesdienst irgendwie am Heiligabend dann eingeschlafen. Also es ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nicht christlich war, aber es gehört jetzt nicht im engeren Sinne zu dem, was die meisten Frommen und Zuhörer und Zuhörerinnen unter gläubig verstehen. Mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Und also bis ich irgendwie einen Konfirmandenunterricht musste, gab es Kirche nicht so groß, außer zu Heiligabend. Und dann bin ich halt da immer aktiver geworden. Und was mir sofort beigebracht wurde, neben irgendwie stille Zeit und Tageslosung, war so ein Gefühl oder auch so eine Mische aus so, das Leben, ja, das ist ja nur vorübergehend, wir gehen ja auf den Himmel zu. Und deswegen soll man das ja auch alles gar nicht so toll finden und sich so binden, sondern es ist ja nur eine Zwischenstation. Weil im Himmel wird eh alles besser. Und das wurde dann auch so deutlich bei so Themen wie Essen oder also wenn man statt irgendwie 2 Stunden irgendwie Käse zu feiern, könnte man ja auch zum Beispiel Flyer verteilen, dass sich Menschen bekehren.
Richtig.
Ja.
Kaufe die Zeit aus.
So ist es.
Ja.
Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Und irgendwie Essen galt so mehr der Nahrungsaufnahme. Das muss man machen halt. Und dann war ich auch noch so ein Jahr in Japan. Das war dann auch schön. Das war das Letzte, was ich in dieser Bubble noch so mit verbinde. Und das war da ganz deutlich so, ey, wir sind jetzt hier nicht, um irgendwie schön zu essen, sondern wir sind hier, um Reich Gottes zu bauen. Und das ist, habe ich gemerkt, das hat in mir einen Schmerz ausgelöst, weil ich diese Lust am Leben und diese Dankbarkeit auch für Schöpfung ganz stark in mir drin spüre. Und mir das manchmal wehtut, wenn ich Menschen sehe, die so fixiert sind darauf, dass man was schaffen muss oder dass man das Reich Gottes bauen muss und muss und muss und muss, die das gar nicht kennen, dass man mal irgendwo abends zusammensitzt bei einer schönen Pizza, ein Glas Rotwein trinkt und den Moment und die Situation und die Gegenwart einfach nur genießt.
Ja, ach, du sagst schon so viele Sachen, da kann ich überall einsteigen. Aber das heißt, ich habe es richtig verstanden, die Problematik, du siehst, dass es quasi in der Art, wie dir Glaube auch ein Stück weit beigebracht oder so, wie du es dir angeeignet hast, von anderen abgeguckt hast oder so, auch da gehörte so ein Unterton rein von genießen ist hier nicht. So, oder
wenn dann
irgendwann mal.
Ja, und wenn dann hat man das jetzt nicht so vor sich hingetragen. Ich kriege manchmal jetzt noch, wenn ich irgendwie bei Instagram poste, dass ich im Urlaub bin oder dass ich das so esse oder Austern, kriege ich noch so ein bisschen so einen Reflex in meiner Bubble, dass Leute, oh, der feine Herr isst jetzt Austern, Champagner, Also du kannst eher damit Currywurst Pommes, was ich übrigens auch liebe und gestern hatte, damit kannst du eher so ein bisschen, das passt eher zu unserem Hintergrund.
Das ist so gediegen.
Das
sein,
ist so ehrlich.
Ja, genau. Ja. Kostet nicht viel.
Genau.
Genau.
Französischer Rohmilchkäse in der kleinen Kammer gereift, irgendwie als geiles 7-Gänge-Menü, das ist eher schwierig zu verkaufen.
Und interessanterweise könnte man jetzt auch mal sagen, mal logisch durchgedacht, was ist wohl nachhaltiger produziert und auch fairer produziert? Ne?
Ja, da sprichst du schon ein Riesenthema an. Also ich hatte ja gesagt, ich erkläre mal, was das Erste, was für mich das bedeutet mit Genuss anhand dieses Weins. Genuss ist für mich etwas ganz, ganz stark in dem Moment bleiben und nicht im Morgen oder im Gestern, sondern ganz und gar hier sein, im Moment und das, was ich gerade spüre, schmecke und wahrnehme, genießen. Das muss nicht immer eine Flasche Wein sein. Das kann auch zum Beispiel wirklich jetzt banal, ein ganz toller Döner sein. Oder ich sitze mit der richtigen Person am Tisch, mit der man richtig toll sich gefreut hat, die man wiederzusehen und das dann genau zu genießen. Für mich ist es eigentlich mehr so eine Wertschätzung des Augenblicks.
Meinst du mich jetzt gerade?
Ich finde es schön, wie du mir dabei in die Augen schaust. Oder
was nur ein Beispiel?
Ich meinte dich.
Yay! Okay, ja.
Ja, eine Wertschätzung des Augenblicks. Mhm. Präsentisch sein im Hier und Jetzt. Das hat für mich was mit Genuss zu tun. Das, mhm. Ja. Und nirgendwo anders.
Krass, also finde ich wirklich eine richtig geile Definition von Genuss. Ich habe das auf eine ganz andere Art und Weise schätzen gelernt, dieses Wort Hier und Jetzt, durch eigentlich meine Beraterausbildung. Mhm. Da ist es halt auch aber der Zustand, in dem man ja eigentlich wieder, in meiner Ausbildung sagt man, in einer Autonomie unterwegs ist. Das heißt, du hast alle Zügel in der Hand, du hast alle Freiheiten und du kannst alle schwierigen und negativen Dinge in deinem Leben auch handeln. Ja? Mhm. Du weißt, ich schaffe das, ich kann das, oder da, wo ich es gerade nicht kann oder so, lasse ich es vielleicht mal für einen Moment oder was auch immer so, ne? Deswegen bin ich ein großer Fan von Hier und Jetzt. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, dass das auch ein Stück Genuss ist. Und trotzdem habe ich gerade nochmal gedacht, wir müssen nochmal drüber sprechen, warum und was könnte es an Problematischem an diesem Genuss geben. Du hast es schon so angesprochen. Jemand, der quasi sofort hinterfragt, weil er denkt, genießen darf man ja nicht, aus so einer ethischen, moralischen Haltung heraus. Oder es ist ja, manchmal steckt ja auch dahinter, wenn wir das Austernbeispiel nehmen, ist so, muss es denn so viel Genuss sein? So, ne?
Genau.
Was auch immer relativ ist, weil ob du vielleicht ansonsten super sparsam bist und dir dann einmal die Austern gönnst, weiß man ja nicht in dem Moment sozusagen, ist aber auch deins und egal. Und trotzdem gibt es ja noch das andere, nämlich auch die Frage von Gefälle und was da reinkommt, ne? Genieße ich. Und ja, wir kennen sie doch auch, die Beispiele, wo Menschen ihren, ich sag jetzt mal, Genuss vor sich hertragen, aber eigentlich ist es gar kein Genuss, sondern es ist eine Art Selbstdarstellung oder Wettkampf im sozialen oder auch im kapitalistischen Sinne oder so, ja.
Oder es ist auch Frustbewältigung. Mhm. Das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte gut, so ein Motto, wenn der Tag schon scheiße war, dann soll es wenigstens was Leckeres zu essen geben.
Ja.
Und das kann einerseits helfen, aber das kann auch so ein richtig ungesundes Verhältnis zum Thema Selbstbelohnung und immer nur irgendwie Hauptsache geil, Fleisch, fettig. So. Also, aber ich fange mal an bei deiner Frage. Ich versuche die so ein bisschen, oder ich will sie versuchen zu beantworten. Ich glaube, was ganz schnell passieren kann, ist, dass, sagen wir mal, der Genuss im Vordergrund steht oder die Gabe des Genusses im Vordergrund steht und nicht mehr der Geber des Genusses. Und für mich ist das ist diese spirituelle Dimension, die Genuss hat. Also ich freue mich an der Schöpfung. Ich freue mich, dass ein Käse hier so genial schmecken kann, dass ich so viele unterschiedliche Aromen in einem Glas Wein wahrnehmen kann oder in einem frisch gebackenen Brot mich wirklich, also dann muss ich nur ein Stück Butter haben, vielleicht eine Prise Salz. Und ich freue mich darüber, dass diese Schöpfung so genial ist, dass es wirklich so viel, es hätte es doch alle nicht geben müssen. Wir hätten irgendwas essen können, Manna, das vom Himmel fällt, egal wie es schmeckt, und wir wären alle irgendwie, okay.
Ja.
Aber so ist diese Schöpfung nicht. Die Schöpfung ist, oder der Schöpfer ist verschwenderisch damit. Mhm. Also verschwenderisch in seiner Auswahl von Aromen, verschwenderisch in seiner Güte, verschwenderisch in seiner Vielfalt. Und das ist übrigens etwas, was für mich auch theologisch eine Bedeutung hat. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Also er hätte ja auch nur eine Apfelsorte schaffen können. Also reicht ja, einen Apfel zu haben. Wie viele unterschiedliche Apfelsorten, wie viel Variation, wie viel Vielfalt es in dieser Schöpfung gibt. Das ist für mich wirklich etwas, was mich immer erstaunen lässt. Und wie viel Vielfalt zum Beispiel an Käse auf dem Tisch liegt, hängt für mich tatsächlich, auch wenn es banal klingt, damit zusammen.
Ja, spannend. Ich würde trotzdem noch mal ein wenig kritisch nachhaken, weil es gibt ja bei Genuss trotzdem immer den Moment, wo ich auch ein Stück ausblende, oder? Also wenn ich im Hier und Jetzt bin, empfindest du es auch so, dass wenn jetzt du sagst, heute genieße ich mal oder so, dass es dann schwierig ist, angesichts mancher Krisensituationen in der Welt aktuell oder was ja auch gerne, also ich habe das als Kind auch noch gehört, eher natürlich, um mich zu motivieren, meinen Teller leer zu essen oder so, aber andere Kinder haben gar nicht so viel und so weiter, wo man als Kind ja gerne geantwortet hätte, ja, dann koch doch gar nicht so opulent.
Oder pack mir weniger auf den Teller.
Zum Beispiel, ne? Aber ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, weil gehört das dazu, dass wir ausblenden?
Ich finde, Genuss und Verantwortung ist etwas, was wir in den letzten 10, 20 Jahren, finde ich, neu definiert haben und neu uns mit beschäftigen, weil lange Zeit war es eher so, du bist, sagen wir mal, weltgeschichtlich durch so, ja, Hunger, Hungersnöte, Trockenheit, Krieg und sowas. Und wenn du mal was hattest, dann war es ein Tag zum Feiern und da hat auch keiner gesagt, Mensch, war doof. So, da konnte man sich freuen, Glück, der Sohn ist mal nicht im Krieg geblieben oder es ist mal keine Hungersnot, sondern es gab reichhaltig. Und das zeigt uns ja auch die Bibel auch zum Beispiel, dann wird ein Lamm geschlachtet, dann wird richtig, weil diese Momente sind so selten, dass keiner auf die Idee kommt, das dann auch noch madig zu machen. Das ist heute anders, weil sich Genuss auch perversieren kann, zu dem nach dem Motto, immer, ich muss immer nach dem Motto dreimal am Tag irgendwie warm essen, ich muss immer Fleisch essen, ich muss immer ein System fördern, was auf Ausbeutung und Niedermachung der Natur liegt und so. Und das finde ich, da würde ich auch sagen, das ist für mich auch falsch und da wird wirklich auch meine Kritik. Es sollten schon Highlights bleiben, es sollte schon irgendwie was Besonderes bleiben und Verantwortung zu das zu übernehmen, also das Genuss umfänglich ist, heißt für mich auch, dass ich, wenn ich was genieße, das auch deswegen genießen kann, weil ich weiß, die Tiere sind zum Beispiel nicht jetzt scheiße behandelt worden oder für dieses Brot wurde nicht irgendjemand ausgebeutet, der es gebacken hat.
Ja.
Oder für diesen Wein wurde nicht irgendwie Wasser auf den Golanhöhlen umgeleitet, da habe ich mich die letzten beschäftigt und ein palästinensisches Dorf hat jetzt kein Wasser, aber ich kriege dafür meinen Riesling. Nee, also ich glaube tatsächlich, Genuss muss sich auch ethisch verantworten können. Ich finde, und das muss auch geschehen, aber ich finde es auch schwierig, in so eine super moralische Zeigefingerkultur da umzugehen. Also es wird ja auch nichts dadurch besser, dass ich mein Essen nicht genieße.
Ja, richtig. Ich finde auch, es ist, es hat sehr viel auch mit so, es ist oft viel zu viel Drama um auch Genuss und so. Und man kann das natürlich auch auf die Spitze treiben. Man kann sagen, würde ich mir den Genuss so lange verbieten, wie irgendjemand eine schlechte Situation in seinem Leben hat, würden wir auch nie genießen. Das heißt, also ich sage jetzt mal, ich habe über diese Frage auch nachgedacht und ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich gehört es dazu, dass du ausblendest für den Moment.
Ja.
Und meine Idee dazu ist übrigens, dass es tatsächlich eine menschliche Vorgabe ist. Ich finde das auch nicht geil, so, aber es scheint zum Leben dazu zu gehören, dass es Menschen in aller Unterschiedlichkeit auch in ihrer Art im Leben begünstigt zu sein oder eben nicht so zu geben. Und das sagt sich immer sehr leicht als jemand, der in einer der reichsten Länder der Welt lebt und so. Ich weiß das. Aber ich finde, tatsächlich ist das was man ich würde sagen, universal sagen kann, dass es eben nicht diesen Zustand gibt von jetzt können wir alle anfangen zu genießen, weil jetzt ist ja alles gut, sozusagen so. Ne? Und wenn Genuss nicht nur Luxus, Dekadenz oder das Übertreiben von oder Pervertieren von irgendwas ist oder so, dann glaube ich, könnten viele andere Leute das auch nachvollziehen. Also glaube ich.
Ich finde, Genuss ist auch weiter zu fassen als irgendwie Austern und Champagner,
ja, genau.
Sondern Genuss ist auch für mich oder für andere Menschen, zum Beispiel mit ihrem besten Kumpel im Stadion stehen, Schalke gucken oder Dortmund oder whatever, vielleicht eine Currywurst-Pommes dazu essen. Genuss kann auch sein, mit seinem besten Freund irgendwie einen Segeltörn zu machen. Und Genuss, es muss nicht immer das edelste Essen sein, manchmal ist einfach der Moment, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, der Moment so schön. Also wir alle haben doch schon Momente gehabt, wo wir uns sowas über so simples Essen zu gefreut haben, wie zum Beispiel Pizza. Pizza ist nicht schwierig, aber wenn du eine Pizza irgendwie in Siena mit Blick irgendwie auf den Piazza del Campo isst und ja, genau,
ja.
Und die Sonne scheint, dann ist das gut. Und du hast mit deinem besten Freund bist du da, dann ist das Leben gut.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sagen, weil natürlich steigt man bei manchen Beispielen sofort sehr hoch ein, aber es gibt auch sehr reiche Menschen, die den ganzen Tag genießen könnten, sozusagen. Und das ist gar nicht die Frage, blenden sie aus oder blenden sie nicht aus, sondern die Frage ist eher, genießen sie das wirklich? Sind sie wirklich in dem Moment oder geht es in dem Moment, wo sie vielleicht ihren Aperol bestellt haben, schon längst darum, was können wir uns als nächstes Tolles leisten, ne?
Und das ist halt auch, da muss ich sagen, das finde ich eigentlich mit dem Stichwort Wertschätzung. Also das hat für mich damit so was zu tun, nicht gierig zu werden, sondern auch das kleinste, irgendwie gebackene Brot, den schönsten Streifen Butter, auch in dem, das ist es. Also dieser Wein zum Beispiel, den wurde 2015 an einer Steillage in der Mosel, wurde der geerntet. Wir könnten den jetzt zügig wegkippen und sagen, aber lecker. Aber in dem Moment, wo wir hinten drauf gucken und sagen, zeltiger Himmelreich-Kabinett, kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, da war ich schon, zeltiger Sonnenuhr, zeltiger Himmelreich, das sind die großen Paradenlagen, ist super steil, da kannst du nicht mit dem Trecker rein. Da wird bis heute so richtig geerntet, wie man sich das vorstellt. Da gehen Leute rein und pflücken die Trauben, wenn sie reif sind. Und dann kommen die zurück und das werden in großen Fudern, also so in alten Holzfässern, die oben offen sind, werden die reingepackt. Und da dürfen die auch richtig lange drin stehen. Da kriegen die auch viel von dieser Feinhefe im Kontakt. Und dann werden die irgendwann abgefüllt. Und dann wird geguckt, wie die spontane Vergärung, also da kommt kein Pulver rein, sondern die spontane Vergärung, ja, wie weit die den Wein bringt. Und wenn die bei irgendwie 9 Gramm Restzucker stehen bleibt, dann ist er halt halbtrocken. Dann muss er nicht trocken werden. Mhm. Und dann wird es in Flaschen. Und dann 2015, dann wird er weggepackt. Der lag seit 2015 im Weinkeller von dem Weingut. Und die werden jetzt 7 Jahre nach in Verkauf gebracht. Mhm. Krass. Weil ein Wein soll auch reifen, soll auch Zeit haben. Mhm. Und das alles, das zu wissen und das zu verbinden, hat für mich was mit dieser Wertschätzung zu tun. Das kann ich, ein Brot, das wo der Bäcker sagt, das haben wir heute Morgen mit Natursauerteig hier gebacken. Mhm. Und das ist noch warm und das hat eine schöne Krume und so einen, ach, diesen Geruch, den nur warmes Brot haben kann. Mm. Und dazu nimmst du eine Butter, wo du weißt, das ist irgendwie Bio, da haben die Tiere nicht gelitten. Mm. Und streust dir ein bisschen Salz drauf, wo du weißt, das ist auch nicht vom Himalaya abgehackt, sondern das wird nachhaltig gewonnen, irgendwie bei uns in der Ostsee. Dann ist das finde ich, diese Wertschätzung für jeden, für jede Kleinigkeit, für jedes einzelne Produkt, das hat für mich ganz viel mit, mit Genuss zu tun.
Ja, sehr cool.
Und dennoch, und jetzt höre ich gleich auf zu predigen, und dennoch, und weil Genuss auch manchmal so verbunden wird mit Übertreiben, das hast du ja schon mal thematisiert, und noch ein Gedanke dazu, ja, natürlich sollte man nie übertreiben. Im besten Fall, und das merke ich, das ist auch so, das ist gesellschaftlicher Konsens so ein bisschen geworden, man muss so die goldene Mitte halten. Also nicht zu viel essen, nicht zu viel trinken, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel das und das. Okay, gebe ich recht. Ich finde aber, dass ich möchte einen anderen Ansatz etablieren. Es geht nicht um ewige Balance, sondern es geht, wenn man so will, um einen Zyklus. Es gibt Tage, da habe ich keinen Bock auf edles Essen, da habe ich keinen Bock auf Wein, da muss ich arbeiten, dann ist das so, da gibt es eine Scheibe Brot. Es gibt Tage, da scheint die Sonne nicht und da sind nicht meine besten Freunde da. Und dann ist das so. Und es gibt Tage, da sind sie da. Und das sind so. Und dieser Zyklus, der wechselt sich immer wieder ab. Und es ist mal so und mal so. Und an Tagen, wo es dann die Sonne scheint, die Freunde da sind, der Gartentisch reich gedeckt ist, dann darf es auch in Ordnung sein, ein bisschen zu übertreiben. Weil wer noch nie Kontrolle verloren hat oder wer noch nie mal übertrieben hat, dem, ich finde, da fehlt was.
Ja, es ist interessant. Ich füge mal etwas ein. Und zwar ein bisschen recherchiere ich ja für meine Podcasts auch. Und der Erfinder des Hedonismus, also ein Philosoph, Aristippos von Kyrene, der ist bekannt.
Hast du es gerade ausgedacht?
Nee, ich habe das.
Das ist so geil. Aristocat!
Aristocat von Starlight Express. Nee, ich habe tatsächlich das nachgelesen. Und zwar ist das ein Philosoph, der hat die ersten Gedanken in Richtung Hedonismus. Hedonismus wird definiert als der oder die Philosophie, wo Genuss das höchste ethische Prinzip ist, so, ja, also das, oder ja, doch, das höchste ethische Prinzip. Und dann hatten sich Leute darüber Gedanken gemacht. Warum haben sie das gemacht? Weil sie gesagt haben, eigentlich ist unser ganzes Leben so gemacht, dass wir immer auf dem Weg zum Genuss sind. Nur, und das fand ich jetzt spannend, in dem, was du beschrieben hast, nämlich es gibt diese Wellenbewegungen im Leben, und das haben die HörerInnen natürlich jetzt nicht gesehen, aber du hast auch so Wellenbewegungen mit der Hand gemacht, wo mir nicht so nach dem Genuss ist sozusagen, und dann gibt es die hohen Ausstiege, wo ich sage, so jetzt genieße ich voll. Der liebe Aristippos hat gesagt, für ihn ist das ganz genau andersrum, nämlich er hat gesagt, im Prinzip ist das die Seele des Menschen wie ein Meer. Und wenn es ganz dolle quasi also aufgebäumt, also hohe Wellen und raue See, sagt er, das ist der Schmerz in unserem Leben, also das Leid. So, ne? Ist jetzt natürlich auch nur ein Bild. Und er hat gesagt, und die Lust, also der Genuss, ja, das sind die sanften Wellen sozusagen. Und was dazwischen ist sozusagen, ist sozusagen die vollkommene Seelenruhe. Und das fand ich total interessant. Also, weil Seelenruhe als Zustand, wo das Wasser so still ist, ist auch schön sozusagen. Aber schöner ist es, wenn es so ein bisschen bewegt ist. Und zu doll ist natürlich auch voll krass und so und ist auch super anstrengend. Und da muss ich auch dran denken, wenn ich jetzt in so einem Boot liegen würde, ja klar, ich würde es schön finden, wenn es so ein bisschen, also jeder kennt den Hängematten-Effekt oder wie auch immer, Babys werden gewippt und so, kamen mir ganz viele Gedanken zu. Viel ist auch krass, ist auch anstrengend, manchmal auch ein bisschen lustig, so Rollercoaster-Erfahrung, aber nur kurz so. Und dass das Leben so zu sein scheint, dass es immer mal abwechselnd ist, wie so ein Meer, dass es unstet ist, dass wir es nicht die ganze Zeit haben. Das macht ja irgendwie das Leben aus. Und die Frage ist, und interessant sagt er, der Genuss ist immer der Übergangszustand. Also es kann sein, dass wir auch in den Schmerz hineingehen und sagen, ich habe ein bisschen Lust auf Drama, ich habe ein bisschen Lust zu kämpfen, ich habe ein bisschen Lust, einen Marathon zu laufen. Also weil eigentlich würde man ja sagen, was machen Menschen da? Ne?
Ja.
Laufen so viele Kilometer, es sind im Körper unzählige Entzündungsvorgänge, die da vorgehen. So. Ja, was soll das?
Ja.
Aber du hast Bock, du hast das genossen.
Ja.
So, ne? Und da bin ich total bei diesem Erfinder des Hedonismus, der sagt, Genuss im Leben ist eben nicht nur Dekadenz, ist eben nicht nur das höchste, schnellste, teuerste, schönste, leckerste, sondern Genuss ist das bewusste Hineingehen. So, ne? Und zu wissen, oh, jetzt wird es schön wackelig sein, jetzt wird es schön, oder jetzt wird es mal richtig dolle und zwischendurch immer wieder diese Ausruhphasen. Also Aristippos fand ich mega, muss ich mal ganz kurz sagen, finde ich richtig, richtig gut. Auch wenn das natürlich sehr verengt ist und ich manchmal auch denke, naja, das Leben ist ja mehr als so krasse Anstrengung oder Schmerz und krasse Entlastung, Erleichterung und Erlösung oder Freude oder was auch immer. Aber trotzdem hat es eine Wahrheit. So.
Definitiv, definitiv. Ich kann da gut mitgehen. Ich gebe allerdings zu, dass ich so als Christ, so das höchste ethische Prinzip wäre für mich die Nächstenliebe oder Gnade als Beispiel auch. Ich hätte da meine Anfragen an den lieben Aristophos. Aber
ist leider tot, Benedikt.
Schön, wie du da geguckt hast, so ein Stück Käse. Ah, du, ganz traurig.
Ja.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, dieser Umgang mit Freud und Leid und Genuss, dass es auch etwas ist. Also Augustinus zum Beispiel, als der den Tod seiner Mutter beklagt hat, hat er irgendwie darüber geschrieben in seinen Erinnerungen. Und da gibt er sich selbst den Ratschlag, heute Abend ein großes Bad zu nehmen, die Seele baumeln zu lassen und irgendwie ein Essen zu, ich glaube, ich kann es nicht mehr genau sagen, müsste es nachgucken, aber ein Essen zu nehmen, was die Seele stärkt.
Mhm.
Und ich dachte mir,
wow, ja.
Das könnte man heute jemandem auch voll in der gut. Seelsorge sagen. Mhm. So, ich würde es anders formulieren, womit tust du dir selber was gut?
Ja, genau.
Und ich meine jetzt nicht saufen und glotzen, sondern womit tust du dir selber etwas Gutes?
Ja.
Und das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun.
Ja.
Und das kann ja, das muss jetzt ja nicht Essen oder Alkohol sein oder whatever. Das kann ja auch irgendwie, ich höre meine Lieblingsmusik, ich bleibe in der Badewanne liegen oder ich gehe eine große Runde laufen. Aber es hat was damit zu tun, wie wir uns selbst etwas Gutes tun können.
Ja, das stimmt. Ja. Muss ich ganz kurz sagen, ich hatte gedacht, ich interviewe dich mehr, aber jetzt erzähle ich doch von mir auch.
Schon okay.
Ja, ist okay. Ne? Ich habe tatsächlich in meinem Leben einen ganz großen Change erlebt, nämlich habe ich früher sehr in diesem ganzen Ideal, ein Mann sollte Sport lieben, gedacht. Und ich habe immer gemerkt, ich muss an der Stelle zum Beispiel... Geht it?
Ich frage mich, wie viele Nebengeräusche es dieses Mal gibt. Das weiß ich nicht wirklich. Aber hey, hast du Bock auf so ein halbes Kilo Sonnebrä? Ich schneide es auch in der Mitte durch.
Ja, 250 klar. Gramm. Genau, also ich habe da früher sehr mit gehadert und ich habe gemerkt, es ist für mich ganz schwierig, da eine Lust für Sport oder in Sport einen Genuss zu sehen, weil ich einfach immer mit diesem ich muss es tun, herangegangen bin. Und das war ja gar nicht ich so, ne? Also, und es ist interessant, dass es diesen Moment gab in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, als dieser Druck weg war, als es nicht mehr darum ging, du musst es machen, weil andere das von dir erwarten. Also als ich das so gerafft habe, und das hat ja bei mir einen Prozess gekostet, auch zu merken, ich bin jetzt ich sozusagen, das kommt auch mit dazu, aber natürlich dann irgendwie, also in der Konsequenz, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich heute völlig free und gerne ins Fitnessstudio
gehe. Ja, ja.
So, wo ich früher immer gedacht habe, brauche ich null Geld für ausgeben, weil es ist einfach vergeudete Zeit. Ich habe auch einmal in meinem Leben mit 16 oder so ein Fitnessstudio ein Jahr lang bezahlt und war insgesamt 10-mal da oder so. Ja, und wo ich so gemerkt habe, so, das ist echt spannend.
Also wie manche in die Kirche gehen.
Ja, nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, da, ich habe das Genießen gelernt und heutzutage, ich freue mich richtig, wenn ich dahin fahre, weil ich auch das ganze Erlebnis genieße. Ja. Ich mache es für niemanden, also ich mache es auch für mich sozusagen. Ich freue mich auch über das Nebenprodukt, dass man vielleicht ein bisschen an Muskeln gewinnt und so weiter und so fort. Aber in erster Linie, das muss ich wirklich sagen, weil mich Leute immer fragen, ja, und was war denn der Switch und so? In erster Linie ist, genieße ich die Zeit, wenn ich das mache. Ich bin da und genieße das, da zu sein. Und danach freue ich mich auf so ein Frühstück, was ich auch immer zelebriere. Das gehört für mich voll mit dazu. Ne? Und dann merke ich so, krass, so geht das also. Ja, so hätte mir auch keiner irgendwie geglaubt vor 20 Jahren.
Aber das schließt da super gut an zu dem, was ich glaube ich auch versuche zu beschreiben, dass es damit zusammenhängt, dass wir rausfinden, was uns selber gut tut und auch zu uns stehen. Fernab davon irgendwie, was uns Gesellschaft oder Rollen, Klischees oder Bilder diktieren. Ich zum Beispiel dachte immer, als Junge muss ich Fußball mögen.
Mhm. Ja.
Ja.
Same here.
Und irgendwann zu merken, nee, Fußball darf mir auch egal sein und ich bin trotzdem in Ordnung. Und dafür kann ich mich zum Beispiel, weiß ich nicht, Wasserhandball für begeistern, kann ich jetzt nicht, aber nur als Beispiel, für Wasserhandball begeistern. Das ist genauso in Ordnung, wie Fußball zu mögen. Mhm. Und diese Erkenntnis, die kannst du dir tausendmal irgendwie irgendwo aufschreiben, aber wenn die ins Herz rutscht, dann verändert sich was. Mhm. Das glaube ich wirklich.
Ich habe noch eine kleine schwierige Frage mitgebracht.
Ja.
Und zwar, an welchen Stellen würdest du denn Genuss als, ich sag jetzt mal, zu viel vielleicht bezeichnen? Ich denke an die ganze Frage von Klima, der Genuss von Fleisch, der Genuss von Mobilität im Sinne von jeder hat ein Auto in der Familie und so weiter und so fort.
Ja.
Also, warte mal, die Frage ist Quatsch, weil die habe ich ja gerade schon beantwortet. Also nicht an welchen Stellen, aber wie gehst du damit um?
Wenn diese Wertschätzung des Momentes und die Wertschätzung überhaupt verloren geht und das normal wird, irgendwie, keine Ahnung, ich muss jeden Tag Auto fahren, das ist jetzt so. Ich verstehe das, aber dadurch beginnt der erste Schritt weg von, finde ich, diesem Genießen hin zu dem, es ist halt jetzt normal, es gibt halt jeden Tag jetzt Fleisch. Mhm. Und wenn man irgendwann anfängt, das auch eiskalt durchzusetzen nach dem Motto, ja, wenn ich jeden Tag Fleisch will, dann muss ich halt auch Billigfleisch kaufen. Das kann ich mir das nicht leisten. Irgendjemand muss leiden dafür, dass es mir gut geht. Und ich finde, das ist im Prinzip so der Moment, wenn man einfach eiskalt akzeptiert, dass irgendjemand leiden muss, sei es die Schöpfung, sei es die Kuh oder seien es irgendwo Kinder, die deine T-Shirts nähen, dann kippt das Verhältnis.
Ja.
Im besten Falle ist Genuss ja das, also ich sag mal so das schöne Bild, es ist aus dem Jesaja, an der Himmelsvorstellung, da kommen die Völker zum Berg Zion und der Herr, der hat den gereiften Wein, das fette Fleisch.
Mhm.
Und jetzt könnte man sagen, ja, was mit den, die keinen Alkohol trinken können und was mit den Vegetariern oder was. Aber dieses Bild will gar nicht darauf anspielen, sondern es meint, dass es für alle genug gibt, für alle einen schönen Moment gibt, und dass niemand darunter zu leiden hat. Und das ist für mich im Prinzip diese Himmelsvorstellung, muss ich sagen, die macht mir sehr viel Freude, wenn ich eines Tages an Tisch meines Herrn sitzen darf und der Herr selbst den gereiften Wein und das fette Fleisch ausschenkt. Halleluja. Ja. Also dann können auch irgendwelche anderen mit irgendwelchen Hafen irgendwo im Himmel rumsitzen und die ganze Zeit Lobpreis machen. Mhm. Das ist auch schön, wenn die das mögen. Aber Genuss heißt für mich im Prinzip, dass ich das mit allem um mich rum auch teilen kann und dass ich das genießen darf, ohne dass dafür Menschen oder Tiere oder Schöpfung leiden muss.
Ja. Schön, ja. Ja, und ich habe das weitergedacht und habe noch gedacht, in der Debatte zum Beispiel um Vegetarismus oder so, ja, wird ja auch häufig so verengt, und das ist, finde ich, nach unserer Anfangsdiskussion ja eigentlich schon gar nicht mehr dramatisch, weil man sagen kann, wenn Fleisch das einzige Genussmittel wäre, was du zur Verfügung hattest, dann würde ich sagen, ja komm, dann kämpf wirklich dafür, dass du dein Steak essen kannst, und zwar jeden Tag. Ja, ja. Aber darum geht es ja, im Hier und Jetzt so. Und im Hier und Jetzt würde ja auch bedeuten, mit dem Bewusstsein zu sein, dass es nicht normal ist, jeden Tag Fleisch zu haben. Und natürlich könnte das ja auch sein, dass mich der Genuss, die Welt noch länger in ihrem schönen Zustand zu haben, vielleicht auch eher so dahin bringt zu sagen, dann kann ich ja auch auf manches verzichten, und das ist dann ein ganz anderes Thema. Dann ist es ja gar nicht das, dann ist es ja gar nicht der Genuss oder der fehlende Genuss, sondern es ist ja ein bewusster Verzicht, der vielleicht sogar auch ein Genuss werden könnte.
Und ich finde, anschließend daran, Genuss hat auch immer was von Neugier, von Open-Minded zu tun. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, nee, Genuss ist für mich nur, wenn ich mein Steak irgendwie essen kann. Ja, okay, aber versuch doch mal als Beispiel, einen Lauch irgendwie scharf anzubraten, zu smoken und dann irgendwie mit gecrumbelten Feta und kleinen gerösteten Pistazienkernen und dann mit so einem Balsamico-Vinaigrette.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Und eine Fokussierung nur auf eins immer, und das ist alles. Das muss im Prinzip schief gehen. Wenn ich in eine Weinhandlung gehe und sage, ich liebe halbtrockenen Dornfelder aus Rheinhessen. Ja, schön, kann ich überall kaufen, kriege ich hin. Aber dadurch kann ich das, wenn ich das letztlich nie verstehen, wenn ich sage, ach, ich mag eigentlich fast allen Wein, was können Sie mir empfehlen? Wo gibt es eine Geschichte? Wo gibt es eine tolle Story? Was muss man mal probiert haben? Und das hat für mich damit zu tun, dass ich gehe mittlerweile, wenn ich essen gehe, sehr gerne vegan oder vegetarisch essen, weil die Kreativität und alles, was dort geschieht,
ja,
Gedanken, ist viel, viel krasser als,
ja,
guck mal, ich habe für dich hier ein Steak. Ich mag auch ein Steak, ja. Aber da muss man nicht für kreativ sein, da muss man nicht neu denken. Und ich hatte letztens vegane Calamari. Und jetzt kann man sagen, warum muss es das so einem vegan geben? Nein, dass sich da jemand Gedanken macht, wie man Textur und Geschmack von so etwas nachbauen kann. Und er hat das toll gemacht. Er hat da mit Nori-Blättern experimentiert und einer tollen Panade und so. Das feiere ich viel, viel mehr, als wenn ich auf dem Konvent am letzten Tag noch mal 27.000 frittierte, tiefgefrorene Calamari aus einer Massenfang irgendwo im Mittelmeer. Ach, das ist alles Bullshit.
Du redest jetzt von Fantasiekonvent, ne? Ja, auf jeden Fall.
Ich feiere den Konvent trotzdem, aber ich wollte das nur als Beispiel sagen.
Ja, ja. Ja, bin ich aber total bei dir. Da hast du recht. Und das ist ein schönes Argument auch zu sagen, dass der Genuss, den wir vermeintlich als Genuss auch haben, eben keine Version eines echten Genusses ist, sondern wenn es nur darum geht, immer das zu haben, weil das mal früher Genuss war oder so, wird es halt irgendwann auch kein Genuss mehr sein. Also gerade was jetzt zum Beispiel Fleisch angeht und so.
Genuss ist wirklich, ist die Neugier. Und ich habe das mal, als kleiner Junge war ich mit meinem Onkel in Holland, der wohnte da in Den Haag, und der ging ja mit uns abends essen. Das war mal toll, das war so ein bisschen Sommerurlaub, Strand, das gute Leben. Als kleines Kind Vanillefla mit Erdbeeren, was gibt's Besseres?
Ja. Yeah.
Und dann gingen wir abends weg und wir gingen essen und wir gingen indonesisch essen. Und wenn so ein kleiner 10-jähriger Junge vom Dorf auf einmal indonesisch essen soll und fragt, haben die keinen Pommes oder Schnitzel? Nee, haben die nicht. Und dann saß ich da, nee, dann will ich nichts essen. Und diese ganze Diskussion, und hatte ich danach trotzdem so Saté-Spieß, also Hähnchenfilet, mit so einer Erdnusssoße. Für mich 10-jähriger, sowas noch nie gegessen, war es, wow, Erdnüsse als Soße, krass. Und ich kann es dir bis heute sagen, wie ich da saß und ganz verzaubert war von diesen Aromen und von dieser Welt,
ja, geil,
die sich da geöffnet hat, mit so, krass, mit Erdnüssen kann man noch mehr machen als
beim Fernsehen essen. Ja, genau.
Und dieses, was mein Onkel mir da so ein bisschen vorgelebt hat, so mit einem 10-Jährigen zum indonesisch essen gehen, meine ich, das ist einfach, finde ich voll das Geschenk. Es hat auch was damit zu tun, sich generell auf andere Kulturen, auf andere Geschichten, es ist nicht nur immer Essen, sondern irgendwo ins Museum gehen, zum Beispiel, wo mal japanische Teezeremonien zeigt werden. Einfach mal ein Bild sehen von Albrecht Dürer oder was und sich darüber denken machen, krass, der hat ja damals im Prinzip den feinen Pinsel erfunden. Also dieses Wahrnehmen des Besonderen und des Einzigartigen in dieser Zeit, in diesem Moment.
Wollte ich gerade sagen, wir sprechen ja eine Sprache, weil Genuss bei uns tatsächlich viel übers Schmecken geht, aber ich finde das super spannend, welche Leidenschaft manche Menschen zum Beispiel auch für Kunst haben. So, ne? Ich kann dann auch immer ein bisschen andocken, weil ich glaube, ich auch breit gefächert genießen kann. Also ich stelle mich tatsächlich gerne mal mit jemand vor ein Bild und guck dann, und was findest du schön, oder freue mich auch so voll an Farben und merke, Es ist krass, wie sehr man doch geprägt ist, dass man manche Sachen nicht soll. Also, ne, du musst doch eine Lieblingsfarbe haben. Ja. Und es ist auch interessant, wie man zum Beispiel...
Schwarz. Und genau. Weiß. So Grau, teile ich mein schwarz. Leben so, ein.
Gespielt. Ja, nee, aber tatsächlich, ich finde auch gerade in dem... Ja, man sieht irgendwie seine eigene Tochter aufwachsen, sozusagen, worum geht's? Es geht dann doch viel so um Engführung. Und ich merke, ich würde mir das auch wünschen, dass es irgendwie dann ne, auch noch mal mehr in die Weite geht. Ein Stück weit ist es aber für Kinder natürlich auch cool, mal zu lernen. Ich habe ja jetzt aber mich gerade festgelegt, das ist ja auch Autonomie sozusagen, das ist jetzt meine Lieblingsfarbe.
Ja.
Was ist deine? Es ist halt eine andere. So. Und andererseits aber auch jetzt so zu merken, wow, ey, das ist echt krass, wenn du vor so einem Bild stehst. Jetzt erst letztens bei Instagram eine Freundin von mir, liebe Grüße, Rieke, hat sich hat ein Bild gemalt mit so ganz vielen Farben.
Ja.
Die macht gerade ihren eigenen Social-Media-Kanal mit ihrer Kunst. Soll ich einfach mal Shoutout? Ja, Shoutout Malus Welt, müsst ihr euch mal reinziehen. Und die hat ein Bild gemalt und da sind so ganz verschiedene Farben und immer so eine Pinseltechnik und so. Und neben all dem, was ich mir sonst da reinziehe, bin ich darauf hängen geblieben und war so fasziniert und habe mir diese ganze Story angeguckt und habe einfach nur zuguckt, wie man so ein Bild fertig malt, ne? Zusammengeschnitten. Aber war schon cool. Und da bin ich auch drauf gekommen, vor allen Dingen, weil wir haben über eine Sache noch gar nicht so geredet. Du hast das auch gesagt, das haben wir auch gemeinsam. Du hast gesagt, du genießt Menschen auch sehr.
Ne? Ja.
Warum?
Weil ich immer wieder merke, ich kann auch allein sein und ich komme auch mit meiner Welt auch so zurecht, aber ich bin mir selbst nicht genug oder ich will mir auch selbst nicht genug sein. Mhm. Ich will mein Gegenüber wahrnehmen und kennenlernen und das ganze Spannende, was der oder die Person mir zu erzählen hat, das interessiert mich, das fasziniert mich, weil es mir dabei hilft, über mich selbst hinauszudenken, über meinen eigenen Tellerrand, über das, was wie ich aufgewachsen bin oder was mir wichtig ist. Weil, also es ist ein total doofer Satz, aber ich zitiere jetzt trotzdem, weil ich, also der ist nicht doof vom Inhalt, sondern so oft gehört, aber mit unserem Gegenüber, also am Du werden wir zum Ich. Und ich weiß noch, dass ich das von Martin Buber das erste Mal gelesen habe und dachte mir so, boom.
Mhm.
Heute habe ich das so oft gehört, dass so wie Spuren im Sand, da ist der Boom-Moment auch ja, mal da gewesen. Aber das ist ein paar Jahre her. Ja. Und wenn mir irgendjemand vorne sagt, ja, hier zur Begrüßung, ich habe dir mal ein Gedicht mitgebracht, Stufen von Hermann Hesse, denke ich, ja, wie toll, cool, Abiball, 97. Nein, egal, du weißt, was ich meine. Das ist, das hat etwas damit zu tun, dass ich über mich selbst hinausgehen will, indem ich mit anderen Gemeinschaft habe. Mhm. Und auch brauche. Ich glaube, dass wir nicht dafür geschaffen sind, allein zu sein.
Ach, wie schön. Also ich glaube, wir machen mal einen Punkt für heute. Wir haben jetzt schon eine Stunde über Genuss geredet und ich habe die ganze Zeit in meinem Bauch so ein Gefühl gehabt von, haben wir es genug problematisiert? Genuss kann man nicht problematisieren, aber ich finde...
Und ich gieße uns nochmal ein.
Ja, gerne. Ja. Ich würde nochmal am Ende sagen wollen, ich finde das ganz interessant, dass man am Anfang von deiner Vita gehört hat, dass es trotzdem natürlich auch so eine Haltung in einer Glaubenstradition gibt oder auch in der Glaubensprägung, die du hattest. Und das kann ich für mich auf jeden Fall sagen und auch bestätigen, dass Genuss an der Stelle häufig kritisch hinterfragt wird, vielleicht auch in so eine Ecke von, das ist nicht richtig, gesetzt wird und so. Und ich finde, dieser Form der Selbstkritik können wir uns nochmal stellen. Und vielleicht kann diese Folge ja im Gegenteil dazu beitragen, dass man nämlich sagt, wir beschäftigen uns nicht nur mit der kritischen Auseinandersetzung, und das ist auch wichtig, aber wir werben auch nochmal dafür und ich finde tatsächlich, Benedikt, dafür stehst du auch, dass du als jemand, der Tiefgang hat in seinem Leben, überhaupt nicht oberflächlich ist, auch mit den Leuten genießen willst, also dass du Wein teilst. Ne? Es geht nicht nur darum, dass du einen tollen Weinkeller hast, sondern du teilst ihn mit Leuten, du trinkst ihn mit Leuten, du sprichst mit Leuten drüber und hast mir gerade eben erzählt, dass du jetzt auf dem Kongress warst, wo du einfach 4 Stunden mit zwei Leuten Mittag gegessen hast und da merke ich, genau darum geht es aber. Es geht darum, den Leuten Lust zu machen, dass egal, was im Leben passiert, wie sie und was sie miteinander teilen, dass dieses sich begegnen und in dem Moment jetzt sein und da einen Genuss zu empfinden, dürfen wir, glaube ich, als Christen nochmal neu entdecken, auch wenn wir natürlich so geprägt sind, dass wir die Veranstaltung nicht sausen lassen und dass das richtig wäre, jetzt dahin zu gehen. Weil das widerspricht sich manchmal, was ist richtig und was ist Genuss.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, und das ist mir nochmal wichtig, auch zum Abschluss, das merke ich so. Ein schöner Gottesdienst kann für mich genauso ein Hochfest des Genusses sein wie eine Käseplatte mit einer Flasche Riesling, sage ich jetzt mal. Weil im besten Falle werde ich genau so angesprochen und so begeistert über das, was ich gerade höre, was ich sehe, was klingt in mir, dass ich mich genauso angesprochen wie fühle, wie jetzt zum Beispiel hier wir beide. Mhm. Und das nicht nochmal irgendwie nur auf einer Genussebene, sondern das hat auch für mich was Spirituelles, dass ich dadurch angesprochen bin. Und ich mag das wirklich an älteren Kirchen als unserer evangelisch-freikirchlichen Tradition, dass so Traditionen so wie, wir gehen ja zum Beispiel, wir machen manchmal Abendmahl, als wäre das so, oh ja, hier ein bisschen Toastbrot, ein bisschen irgendwie Traubensaft. Dabei ist es eigentlich was total Schönes, wenn man das wirklich zelebriert. Mit einem gebackenen Brot, mit einem Tropfen Rotwein, mit dem Moment, mit einem schönen Lied. Selbst, ich wage jetzt was ganz Wildes, selbst ein paar Kerzen anzünden und Weihrauch kann dazu beitragen, dass der Moment, dass etwas Besonderes geschieht und dass ich das genießen kann. Weil ich glaube, dass wir nicht nur irgendwie Verstandsmenschen sind und das auch nicht nur im Glauben sind, sondern dass wir ganzheitlich auch solche Gotteserfahrungen machen können. Mhm. In Gottesdiensten, im Lobpreis, im Abendmahl, whatever. Mhm. Das hat für mich wirklich auch was damit zu tun, dass wir im Brot der Erde den Himmel schmecken können. okay, Strip beiseite, jetzt kann ich frei sprechen.
Nein, das ist sehr, sehr schön, wirklich. Und ich glaube, das ist wichtig. Eine Sache, die ich als Christ wichtig finde für mich, ist, dass ich da, wo ich mit den Menschen das Leben genieße, auch in der Lage bin und auf die Möglichkeit stoße, Gott zu begegnen. Und das glauben manche Christen gar nicht so. Mhm. Sondern da gibt es wirklich eine sehr, sehr schiefe Form, und das muss man sagen, ich sage es in allem Bewusstsein von Leben. Da geht es nicht nur um Glauben, sondern wie lebe ich mein Leben, finde ich sehr, sehr wichtig. Auch, dass wir an der Stelle uns hinterfragen. Und habe ich schon oft genug erlebt, dass Leute da, wo man lustvoll gelebt hat, und das meine ich nicht nur auf die schönen und wirklich expansiven Momente unseres Lebens bezogen, sondern auch auf die engen.
Ja.
Ja, also da, wo wir, ich sage jetzt mal ganz schwieriges Wort, auch das, den Schmerz genießen konnten, weil wir miteinander in der Ermutigung, im Trösten, im Beisein, aber auch im Sinne von, ich gehe da jetzt durch, weil ich weiß, das ist jetzt hier richtig und dran, das ist, tut einfach weh, wir kommen nicht drum herum. Das ist für mich Schmerz genießen, auch wenn das ganz schwierig ist natürlich, ne? Aber es ist wahrhaftig. Und dann an der Stelle mit Menschen zu sein, tatsächlich Gott zu begegnen, das ist eine meiner tiefsten Überzeugungen im Moment. Deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig. Ich stelle mal als Ende ein Zitat, was mich inspiriert und irritiert zugleich, habe ich auch gefunden und will ich einfach noch hier reinbringen, von Jeremy Bentham. Kannte ich vorher nicht. Auch ein Philosoph, auch im Hedonismus verankert und Jurist und alles Mögliche.
Klassischer Jurist
halt. Klassischer Jurist halt, ne? Und der hat gesagt, die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter Leid und Freude gestellt. Mhm. Es ist an ihnen aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für richtig und falsch, als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihren Thron festgemacht.
Ja, danke fürs Raussuchen.
Nein, es kommt kein Genuss drin vor, ich weiß.
Ja, aber, nein, aber ich denke gerade drüber nach, ich kann noch nicht so schnell reagieren.
Ja, ja, das ist. Ich musste da auch richtig drüber nachdenken. Ich habe das tatsächlich erstmal sacken lassen. Aber ich kommentiere das jetzt auch gar nicht. Es hat mich aber irritiert und inspiriert zugleich. Und insofern, ich lasse das mal hier so, mal gucken. Und würde mit dir aber noch gerne ans Lagerfeuer gehen, Benedikt. Waren wir schon mal am Lagerfeuer?
Wir waren noch nie am Lagerfeuer, aber dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich noch mal ein bisschen zeltiger Himmelreich-Kabinettchen
eingieße. Ja, noch ein bisschen Himmelreich für alle.
Faszinierende Sache dafür, dass wir gerade hier zusammen sprechen und so quatschen und den Moment genießen. Man merkt manchmal gar nicht, wie die Zeit verfliegt.
Ja.
Und wie die Flasche leer ist.
Set ist right. Ja, und wir reden wirklich schon eine Stunde, krass, ne? Ja, also, Benedikt, drei Aussagen, eine Frage, die du vervollständigst. Früher habe ich immer gesagt, ich kommentiere das nicht mittlerweile, ich kann da nicht mehr an mich halten.
Ja.
Okay, also, wir sitzen zusammen am Feuer, starren da rein und irgendwann sagst du, ich glaube tief im Herzen an.
Die Kraft der Gnade. Ich glaube, dass es nichts Krasseres gibt und nichts Weltveränderndes als das Konzept der Gnade. Wenn ich ein Wort meines Glaubens wählen könnte, dann, also neben Jesus Christus, aber das ist für mich wirklich die personalisierte Gnade.
Okay. Was heißt Gnade dann an der Stelle?
Gnade ist für mich Und das habe ich, da weiß ich noch, als junger Theologiestudent habe ich mich ein bisschen mit Dorothee Sölle beschäftigt und mich auch in ihr abgekämpft. Und ich sehe das mal so schön definiert als die Infragestellung aller weltlicher Machtstrukturen.
Okay.
Und das so, wir denken immer so Gnade mit so, ah, oh, habe ich Glück gehabt oder was? Nee. Gnade kann auch herausfordernd sein. Gnade kann auch bedeuten, dass ich mein Anrecht auf etwas verliere, weil die Gnade vorgeht. Und das hat mich nachhaltig geflasht. Das war übrigens ein Schlüsselmoment. Danach konnte ich viel besser mit Sölle und ihrer Theologie, die ja noch nicht unumstritten ist, umgehen. Und war für mich ein Schlüsselmoment, ja.
Cool. Shoutout an Doro, ne?
Liebe Grüße, Dodi. Gute Freunde dürfen sie Dodi nennen.
Ja, okay. Ich entschuldige mich für Doro. So, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Das ist mir nochmal wieder aufgefallen, Krieg. Das ist jetzt so, das ist total so Banalität eigentlich. Also, was mag ich nicht? Früher, kennst du noch im Poesiealbum, Blumenkohl, Zimmer aufräumen und Krieg.
Ja,
also,
stimmt, ne?
Aber kurzer Shoutout an unsere beiderlei unsere Ausbildungsstätte, Theologische Hochschule Elsteil, die haben jetzt einen Podcast.
Ja,
und da in der ersten Folge haben Ralf Jeevers und Oliver Pillner diskutiert über Krieg und all das. Und da sagte Ralf, Krieg darf um Gottes Willen nicht sein. Mhm. Und ich fand diese Eindeutigkeit dieser Aussage so krass. Und es ist mir aufgefallen, stimmt, das ist in keinster Art und Weise mit dem Vereinbruch, wo Gott steht, wo was wir wollen, wo Krieg darf nicht sein.
Ja.
Das ist mir nochmal wieder neu aufgefallen, auch durch die Ereignisse der letzten Wochen. Also was ist scheiße, was kann weg? Krieg. Jegliche Form von Krieg.
Absolut. Ja. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt wirklich eine Sekunde nachdenken. Boah, wenn ich sofort könnte, welches große Ding würde ich starten? Boah. Ja, ich sag's ganz ehrlich so, was ich jetzt zweimal schnell in kurzer Zeit gedacht habe, wenn ich sofort könnte und wenn das jetzt so alles wirklich, wenn ich es könnte.
Ja.
Boah, ich finde so ein Triathlon, wenn man darauf wirklich vorbereitet ist, da habe ich letztens drüber nachgedacht, noch viel krasser als ein Halbmarathon. Das ist mir letztens wirklich aufgefallen. Ich könnte jetzt irgendwie Frieden in Nahosten sowas nennen, das ist auch toll.
Ja.
Wichtig, sogar noch wichtiger als das, was ich gerade nenne. Aber so ganz persönlich, das wäre schon richtig geil.
Witzig. Ich hätte gewettet, dass du sagst, ich würde einen eigenen Weinhang haben wollen und so. Aber
wirklich nicht? Weißt du, wie viel Arbeit das ist?
Ja, aber also vielleicht auch nicht. Aber
nee, ist richtig, richtig Arbeit.
Ja, ja, klar. Aber ich hätte gedacht, du würdest sie dir machen. Aber Triathlon, ich feuer dich an, ich warte mit einem Riesling im Ziel.
Ja, wenn ich den trinke, dann falle ich gleich direkt um.
Ja.
Ja, toll. Haben wir alle lustige Geschichte.
Was erreicht.
Ja.
Okay, und jetzt natürlich spannende Frage an dich. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Kannst auch verstorbene Menschen nennen. Das fragen mich manchmal Leute.
Ich glaube, man kann jetzt ganz viel. Mit meinem Opa. Ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Ich habe immer nur Geschichten davon gehört. Und
von der Oma, die mit dir gekocht hat?
Ja. Und ich habe den anderen Opa auch nicht kennengelernt, aber die andere Oma habe ich auch nicht kennengelernt. Deswegen habe ich da keine Verbindung.
Ja.
Und keine Ahnung. Ich habe keinen Opa gehabt. Mein Vater hat schon keinen Opa gehabt. Und sein Vater hat keinen Opa gehabt. Das war waren die Welt, das waren die Dinge. Der Krieg kam immer irgendwo um die Ecke. Und ich würde, glaube ich, den würde ich gerne kennenlernen, weil mir gesagt wurde damals von meiner Oma sehr stark, dass ich so viel Ähnlichkeit mit ihm habe, dass ich so fröhlich bin und so Entertainer und so.
Ja.
Und das fand ich voll die tolle Aussage, dass das jemand toll fand, das Kasperle-Theater damals noch.
cool.
Weil das wird oft sanktioniert, irgendwie so ein Verhalten mit Entertainer-Qualitäten und sowas. Und das war meine Oma, war das. Und ich fand das so toll, dass sie an den Mann erinnert, den sie geheiratet hat. Das kann ja nur was Gutes sein.
Ach, wie süß, ja.
Und den habe ich nie kennengelernt. Der ist gestorben, als mein Vater 5 war oder so. Also, es ist ein Leben her. Okay. Das ist wirklich ewig her. Okay. Ich glaube, mit dem würde ich mich gerne hinsetzen in eine Kneipe und ihn kennenlernen.
Ja, cool. Benedikt. Ich sag mal so, es war mir ein Fest, nicht wie immer, sondern fand ich wirklich spannend, meine Folge mit dir aufzunehmen. Anders als in Situation Room, auch wenn es den wieder geben wird und dann natürlich Bundesrat Edition. Aber danke, dass du dein Leben hier auch ein bisschen geteilt hast.
Gerne.
Und Ein kleines Plädoyer für Genuss. So ist das gut. Jetzt geht ja auch Siri an.
Ruhe!
Okay, also, Benedikt, schön, dass du da warst. Macht's gut.
Ja, vielen Dank.
Kommentiert, liked, shared. Bis dann. Ciao.
Ciao.